Nerd-Feuilleton. Mit Lele, Clemens und Maurice.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Nerd-Feuilleton Podcast. Mein Name ist Lele Lukas, mit mir hier im hosenlosen virtuellen Studio sind Maurice Mathieu.
Hi.
Und Clemens Zabel. Gemeinsam von reden Norden wir. Du darfst auch noch Hallo sagen, Entschuldigung.
Ja, ich habe extra so eine Hallo Spencer an Moderation vor. Hallo, ich bin Clemens.
Das tut mir leid. ich weiß nicht, wie vierte Ausgabe das ist. Ist mir auch relativ egal. Wir machen ganz viele Sachen hier in der selbst auferlegten allgemeinen Quarantäne, wie das Leben so ist. Aber weil wir so nerdige Leute sind, haben wir uns natürlich ganz viele Sachen im Fernsehen angeguckt. Clemens hat sich in ein kleines Newsstudio irgendwo in den USA verliebt und wird uns deswegen von Great News erzählen, einer Sitcom. Maurice wirft Karten durch die Gegend und läuft dabei einen Turm hoch und das Ganze nennt sich Slay the Spire. Und er hat außerdem ein paar Sozialarbeitern dabei zugeguckt, wie sie versuchen, Gott davon zu überreden, die Erde nicht abzuschaffen. Das nennt sich dann Miracle Workers. Und ich habe einer jungen Frau dabei zugeguckt, wie sie versucht, ihr Leben in den Griff zu kriegen und dabei nicht wahnsinnig zu werden. Und das Ganze nannte sich I am not okay with this. Und ich denke, wir fangen an mit Great News, weil das ist das, was wir aktuell sehr gut gebrauchen können. Clemens, Great News.
Great News.
What have you got for us?
Great News ist eine Sitcom, hat leider nur 2 Staffeln bekommen. Ich weiß nicht warum, kann man jetzt überlegen. Erstausstrahlung war am 25. April 2017 und Executive Producer ist Tina Fey, die wir alle kennen, die wir alle lieben, die einfach großartig ist. Und ich finde ihre Handschrift, beziehungsweise auch der Autorin, die hat, glaube ich, auch für 30 Rock noch mitgeschrieben, ist so über der ganzen Serie. Also es geht um die Katie, die arbeitet in einer kleinen Nachrichtenredaktion des Nachrichtenmagazins Breakdown. Und alle sind so ein bisschen, naja, es ist halt New Jersey News, ne? Ist halt nicht CNN. So, das gibt ein Team aus dem, wie heißt der? Chuck Pierce ist der Lead Anchor. Das ist so ein Oldschool-Nachrichtenmann, so ein Retro-Amerikaner. Sie vermeiden ihn zu sehr als alten weißen Mann darzustellen, aber er geht schon hart in die Richtung, aber er ist trotzdem likable. Aber ist auch ein Arsch und eine Diva. Und an seiner Seite ist dann Portia Scott Griffith, die ist so eigentlich so ein It-Girl. Die wurde aber vom Sender dazu gecastet, damit es ein bisschen jünger wird, ein bisschen hipper. Und dann gibt's noch den Greg, der ist der Chefredakteur. Und in dem ganzen Bereich muss sich dann Kathy so ein bisschen durchwursteln, weil sie eigentlich seriöse News machen möchte. Und dann kommt, was kommen muss. Kathys Mutter ist gelangweilt und sie wird Praktikantin im Sender. Und was dann passiert, meine Güte. Also dann wird's, man denkt, das ist aber ein bisschen weirdes Gimmick, aber es hat sehr viele, sehr liebe Momente, muss man sagen. Ansonsten wird diese verkorkste Mutter-Tochter-Beziehung wirklich witzig auf die Spitze getrieben. Und der Stress der Redaktion ist gut nachvollziehbar. Und du hast richtig eine hohe Gagdichte, was man so echt aus wenigen Sitcoms kennt, finde ich. Also es ist so ein Feuerwerk und du musst echt aufpassen, jeden Gag mitzukriegen. Also ich glaube, du kannst die auch 2-mal gucken. Es ist da nämlich ähnlich wie bei 30 Rock, dass so alle 2 Sekunden eigentlich was Witziges passiert und das auch verschiedene Arten von Humor anspricht. Das finde ich ganz interessant. Das finde ich, hat man nicht bei so vielen Sitcoms aktuell. Und was wollte ich noch sagen? Viele Gags finden in so Selbstgesprächen der Protagonistin statt. Und das ist so ein Trademark-Ding, finde ich, was du auch bei Kimi Schmidt oft hast. Wo einfach der Humor daraus kommt, dass die Hauptperson selber so ein bisschen weird und verkorkst ist. Und so, selber so eine verkorkste Weltansicht hat. Und regelmäßig einfach eines Besseren belehrt wird und sich dann selbst in einem Selbstgespräch hinterfragt und das lustig ist. Wisst ihr, was ich meine? Oder ist es gerade so abstrakt umschrieben?
Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich bin mir nicht 100% sicher, ehrlich gesagt.
Okay.
Also, wenn ich mir jetzt richtig das vorstelle, dann. Sie gucken aber nicht in die Kamera, oder? Also, es ist keine Mockumentary nach dem Prinzip, so wie The Office oder.
Nee. Es ist eindeutig in der Serie. Niemand guckt jemals in die Kamera. Es gibt keine Fourth Wall Breaks.
Okay.
Nichts dergleichen, nein.
Hm.
Und wirklich.
Also, es ist eher wie Scrubs.
Ja, es ist eher wie Scrubs.
Okay.
Es hat auch keinen Lachtrack drin. Und wirklich interessant wird es dann in Staffel 2, als Tina Fey persönlich auftaucht, als Sender-Executive, die einfach nur versucht, als Executive mit allen weißen Männern dieser Welt mitzuhalten. Also es gibt eine Folge, da will sie vorzeitig in Ruhestand und denkt sich, wie machen das die weißen Männer? Die belästigen jemanden sexuell, kriegen eine Abfindung und werden nach Hause geschickt. Und dann fängt sie einfach an, alle Mitarbeiter sexuell zu belästigen. Und alle sind so, können sie darauf ansprechen? Sure. Ist das ein Ding? Und irgendwann wird sie darauf angesprochen und sie meint so, ja, aber warum zeigt mich denn keiner an? Weil ich eine Frau bin. Ist ganz schön sexistisch von euch. Und dann wird das so ein bisschen hinterfragt. Und am Ende wird sie nicht nach Hause geschickt und sie muss weiterarbeiten.
Oh, okay, sure.
Das ist ein Witz, der später kommt. Vielleicht muss man sich jetzt mal in die Serie reingefuchst haben. Ich habe jetzt gleich das große Geschütz aufgefahren.
Ich habe mir eben nochmal die Prämisse durchgelesen.
Ja.
Und es klingt so ein bisschen wie so ein Rob Schneider-Film. Aber sie muss mit einem neuen Praktikanten und neuen Praktikantin klarkommen, ihrer Mutter. Wow. Ist es so ein Schenkelklopfer-Humor oder geht es auch, du meinst jetzt, es spricht mehrere Zielgruppen an oder geht es auch ein bisschen tiefer?
Also ihre Mutter ist schon ein schräger Typ, also ein krasser Charakter, würde ich sagen. Aber dabei halt nie super oberflächlich. Und sie hat auch immer ihre eigene Story-Arc. Sie ist zum Beispiel, freundet sie sich dann mit dem Chuck Pierce, dem Lead-Anchor, irgendwann an, weil der halt merkt so, oh, noch jemand in meinem Alter im Büro. Das ist ja mal was Tolles. Und die werden dann auf eine sehr unwahrscheinliche Art und Weise Buddies. Und es ist jetzt nicht nur so, dass Katie irgendwas macht und dann kommt ihre Mutter und versaut alles und dann net, net, net. So ist es halt überhaupt nicht.
Okay. Was ist so, wie stelle ich mir den Alltag in dieser Serie vor? Alle sitzen in einem Zimmer und überlegen, worum es heute in der Show geht. Und dann darf eine Person rausgehen, ein Interview machen, kommt wieder, dann wird geschnitten und dann kommt am Ende der Folge die Sendung? Oder
es also, gibt ganz verschiedene Sachen. Also Katie ist ja eigentlich so eine Büroredakteurin. Ihre Mutter sieht aber auch ihr Potenzial. Das heißt, es gibt auch eine Folge, da wird sie dann von ihrer Mom vor die Kamera gepusht. Und die Quoten gehen hoch, weil sie wirklich kompetent ist. Und attraktiv und alle Leute sagen so, ja, cool. Außerdem war der Typ, der davor die Sendung moderiert hat, ein Krimineller. Das finden sie in der Sendung raus, das ist ganz witzig. Der Typ beschreibt dann sein Phantombild und alle gucken ihn so an. Moment mal, das ist ja der und der wird dann live in der Sendung verhaftet und dann muss sie das übernehmen. Und so kommt sie quasi vor die Kamera. Hm. Wo haben wir damit angefangen? Achso, der Alltag, genau. Es ist immer was anderes. Also klar, hast du diesen Sendealltag, es gibt immer irgendwie ein Redaktionsmeeting, dann wird gesprochen, worüber man die Sendung machen kann, weil aber alle so ein bisschen cartoonisch bekloppt sind. Also sind alle, ich will gar nicht cartoonisch sagen, das ist so eine Serie, die guckst du und denkst, ja, aber so ist keiner. Aber dann warst du mal irgendwie unterwegs in dem Bereich und weißt, die Leute sind schlimmer. Die Serie hat es ein bisschen runtergeschraubt, aber für den Otto-Normalverbraucher sind das überspitzte Figuren. Ich glaube, diese Menschen gibt's schon so wirklich.
Mhm.
Sie erscheinen dir einfach nur zu krass, weil du sie durch diesen Serienfilter siehst. Ist super unterhaltsam. Es passiert immer irgendwas Unerwartetes. Ob das jetzt auch mit der Porsche ist, die von, wie heißt sie nochmal? Sekunde, habe ich hier auf Nicole Richie gespielt wird. Und alle haben glaubwürdige Beziehungen zueinander. Das finde ich ganz gut. Es ist jetzt nicht super tropey. Es gibt eine Beziehung, die über die zwei Staffeln so ausgearbeitet wird, dass ich mir denke, okay, das war irgendwie vorhersehbar. Ja. Der Sender ist super interessant. Ich habe mir hin und wieder gedacht, ich würde gern bei dem Sender arbeiten, weil die nämlich eine sehr geile Sendung haben. Neben The Breakdown gibt's eine Etage höher, den Morning Wind-Up. Da gibt's zwei Moderatorinnen, die jeden Morgen richtig viel Rotwein trinken. In ihrer Sendung.
Und das klingt interessant, ja.
Alles herziehen. Und ich sammle mittlerweile solche Formate aus Serien, um die irgendwann mal zu pitchen, falls ich in eine Situation sein sollte. Also wenn da draußen irgendjemand zuhört, der eine coole Morgensendung machen will, es gibt auch bei American Dad Morning Mimosa, das finde ich auch ganz gut, aber Morning Wind Up gefällt mir auch. Und wenn jemanden braucht, der so um 7 bei euch im Studio ist und viel Wein trinkt, dann schreibt einfach an Morning Wind Up at Dragons Eat Everything.
You could be that someone.
Das Problem ist dann, Clemens kriegt die E-Mail nie, weil ich den Job dann annehme.
Wir können das ja zusammen machen, Lede. Ist dann auch ein bisschen.
Ich glaube, du hältst viel mehr Wein aus als ich, deswegen ist es viel besser, wenn du hingehst.
Wir müssen das auch zusammen machen wegen der Diversität. Dann haben sie einen Brunetten und einen Blonden, dann haben sie das irgendwie.
Dann haben die zwei weiße Männer, einen im Brunett, einen im Blond, also das komplette Spektrum abgedeckt. Nicht schlecht.
Ja, einer mit etwas längeren Haaren, einer mit etwas kürzeren Haaren. Genau.
Clemens, wenn ich mir jetzt angucke, also ich habe mir jetzt angehört, für wen die Serie so ein bisschen ist, aber wenn mir jetzt sowas wie zum Beispiel 30 Rock nicht gefallen hat, wird mir die Serie gefallen?
Wenn dir sowas wie 30 Rock nicht gefallen hat, dann treffen wir uns jetzt gleich mal um 12 in der Gasse und nee, ich weiß es nicht.
Social es ist, Distancing, wir können uns im Wine-Up treffen in Discord, wenn du magst. Stimmt. Das ist das Maximum, was ich heute vor die Tür gehe.
Schwierig. Also, wie gesagt, diese Gagdichte ist relativ hoch und es hat, wie nennt man das, ist so Screwball-Comedy. Es geht immer alles sehr schnell. Und wenn dir das nicht gefällt und wenn du lieber eine Lachspur brauchst, damit du weißt, wann du lachen musst, das ist gar nicht verächtlich gemeint. Ich bin selber so ein Mensch, der das regelmäßig braucht. Deshalb gehe ich gerne ins Kino zu einer Komödie, damit ich weiß, wann es angebracht ist zu lachen, wenn die anderen Menschen... Lachen.
Ich hab neulich die letzte Folge Last Week Tonight mir angeguckt vor dem leeren Studio und habe gemerkt, wie unlustig diese Show eigentlich ist und wie traurig sie in Wirklichkeit
sein soll. Die ist gruselig.
Das war sehr freaky, ja.
Auch weil John Oliver diese Lachpausen lässt.
Ja.
Und niemand lacht. Aber gut. Also wenn du mit dem Werk von Tina Fey auch so ein bisschen vertraut bist und das gut fandst, also mit Kimmy Schmidt und 30 Rock gut klargekommen bist, dann hast du da, glaube ich, Spaß dran. Wenn du mal irgendwie in einer Redaktion gearbeitet hast oder was in diese Richtung gemacht hast, dann kannst du da, glaube ich, viele Situationen wiedererkennen, was es dann nochmal lustig macht. Und sonst, weiß nicht, wenn du eine krasse Beziehung zu deiner Mutter hast, ist es, glaube ich, auch witzig. Also, ich glaube, jeder findet da irgendwas für sich. Und auch die Supporting Characters sind nicht einfach nur irgendwelche hingestellten Cutouts, sondern die haben alle irgendwelche interessanten Sachen. Chuck Pierce, der Lead-Anchor zum Beispiel, hat sich immer gerühmt, dass er ein neutraler Journalist ist. Und dann gibt's halt eine Folge, wo er rausfindet, ja, die Zeiten sind aber vorbei. Und seine Co-Moderatorin sagt, ist jetzt Prison Rules da draußen. Es gewinnt aktuell, wer am lautesten schreit, such dir eine Gang oder du wirst von allen abgestochen. Und er so, that's not journalism. Und am Ende schafft er es dann aber, seine Neutralität zu wahren, indem er einfach extrem verwirrende Aussagen trifft. Zum Beispiel, und darum sollten wir an der Südgrenze der USA eine Mauer bauen. Und noch eine Mauer. Und ein Dach und eine Tür. Denn es sollte niemand auf der Straße leben. Und alle sind so, was? Okay, I agree, but I disagree. Und er so, ja, ich habe festgestellt, wenn du im Gefängnis keiner Gang angehörst, musst du einfach der crazieste Motherfucker sein. Dann lassen dich alle in Ruhe. Und der bin ich jetzt. Und das ist so der Humor der Sendung. Vielleicht hätte ich mit dem jetzt anfangen sollen, nicht mit der sexuellen Belästigung.
Das ist auch ein guter Satz, also den man generell fürs Leben adaptieren könnte. Ja, vielleicht hätte ich mit einem Witz anfangen sollen, nicht mit sexueller Belästigung. Clemens Zabel.
Oh mein Gott, das werde ich mir merken bei meinem neuen Arbeitgeber oder so. Ich komme da rein, hey, ich hätte vielleicht mit einem Witz anfangen sollen, nicht mit sexueller Belästigung, aber hey, here we are.
Ja, wenn du gefragt wirst, was deine größte Schwäche ist, ne? Dann kannst du das machen.
Ja, schöne Idee.
Genau, okay, ansonsten sind es halt einfach nur zwei Staffeln, die auch nicht sehr
viel das wollte ich gerade fragen.
Es geht recht schnell vorbei und wenn du Spaß hast, ist es zu schnell vorbei und ich glaube, wenn du keinen Spaß hast, dann ist es halt rasch durch. Ich will das jetzt auch niemandem aufzwingen. Ich fand die Serie wirklich unterhaltsam. Ich hätte mir mehr Staffeln gewünscht. Ich bin gerade in so einer Phase, wo ich Serien gucke, die zu früh abgesetzt wurden. Einfach mal gucken. Vielleicht komme ich das nächste Mal. Kann ich euch die großartige neue Science-Fiction-Serie Firefly pitchen oder so?
Ich warte auch noch.
Das möchte ich gerne. Ja. Bitte, kannst du uns nächste Woche, also beim nächsten Podcast, sowohl Firefly als auch, ich weiß nicht, irgendwie, pitch uns mal Farscape, bitte. Ich nehme es jetzt einfach als Möglichkeit, Clemens irgendwelche alten Sci-Fi-Serien gucken zu lassen und uns dann davon zu erzählen.
Das ist eine schöne Idee. An der Stelle, ich weiß, die Geschichte erzähle ich jedes Mal, aber ich finde sie großartig. Damals, vor x Jahren, hat Clemens Firefly erstmal geguckt und meinte, er überlegt jetzt, was er als nächstes guckt. Irgendwie Serie XY oder die zweite Staffel Firefly. Und da war Firefly schon ein paar Jährchen alt. Und ich so,
sicher?
Das Ding ist, ich war kurz excited. Dachte, oh, scheiße, Clemens hat offenbar mehr Informationen als ich da. Schnell guckt nach der zweiten Staffel Firefly und wurde nochmal aufs Neue enttäuscht. That was a great time. Great time to be alive.
Good times. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, es gibt insgesamt 23 Folgen. Also das ist echt keine lange Serie. Die erste Staffel hat nur 10 Folgen gehabt. Ich glaube, das ist so bei Sitcom-Staffeln am Anfang üblich, ne? Dass man erstmal so eine Pilotstaffel macht mit 10 Folgen.
Schon, ja.
Und bei der zweiten haben sie es dann auf ganze 13 Folgen gebracht. Ja. Ist ganz nett, ist nicht zu düster. Das finde ich ganz gut. Und es ist auch eine andere Farbe von Humor, die ich so länger nicht gesehen habe. Weshalb ich es umso krasser finde, dass man von der Serie gar nichts gehört hat, weil da echt viele Menschen mitwirken, die man auch kennt. Ist so unterm Radar geflogen und jetzt auf Netflix.
Cool. Schön. Sehr nice, sehr nice. Wollen wir gleich weitermachen bei Serien, die einem wahrscheinlich eine gute Laune geben?
Na klar.
Werter Maurice? Sure.
Oh, ja.
Wie wäre es mit Daniel Radcliffe, der versucht, Gott davon zu überreden, die Erde nicht abzuschaffen?
Genau, wir reden über Miracle Workers, eine sehr, sehr interessante Serie, die ich nicht auf dem Schirm hatte, ehrlich gesagt. Die habe ich letzte Woche komplett durchgeguckt. Miracle Workers ist erstmal eine Comedy-Serie in erster Linie, aber auch eine Anthologie, weil in jeder Staffel der gleiche Cast einfach auf komplett anderen Setting und komplett anderen Charaktere spielt. Und in der ersten Staffel geht es halt darum, dass Gott hat quasi eine Firma, Heaven Inc. Und an irgendeinem Punkt sagt er, oh, das mit der Erde, das bringt gar nichts mehr. Das ist, muss an der Stelle sagen, Gott wird gespielt von Steve Buscemi und Gott ist ein bisschen ein Fuck-up. Er ist die ganze Zeit nur in Pyjama-Pants unterwegs. Er hat so diesen grauen Drei-Tage-Bart die ganze Zeit. Und er ist eigentlich schon die ganze Zeit bei seinem nächsten Projekt. Er möchte Lazy Susans aufmachen, was ein Restaurant ist, wo man auf einem Lazy River die ganze Zeit rumschwimmt und sich das Essen einfach mit so einer Kralle quasi die ganze Zeit einfach nur nimmt. Mhm. Und auf die Frage hin, ja, aber wenn du die Erde zerstörst, Gott, wer soll denn dann da hingehen? Ach komm, du denkst zu klein, wir müssen erstmal machen. Also er hat schon das nächste große Projekt und die Erde interessiert ihn gar nicht mehr so richtig. Es gibt ganz viele Departments in Heaven Inc., zum Beispiel das Department of Clouds, die ganze Zeit hin und wieder, also um Spaß zu haben, machen die halt Bilder in die Wolken, aber ansonsten ist es ein ziemlich leichter Job. Oder das Department of Male Nipples, was so ein Dead-End-Job ist, weil irgendwann gab es da mal einen Plan, aber die sind total unstrukturiert und wissen nicht, in welche Richtung es gehen soll. Und die sind alle einfach relativ fröhlich alle, dass die Erde tatsächlich an irgendeinem Punkt zerstört wird. Und haben auch gar keinen Bock mehr da zu arbeiten. Und dann gibt es aber ganz unten im Keller das Department of Prayers, wo ganz alleine Daniel Radcliffe sitzt unter einer Decke, wie so ein Hiremit mit einem Vollbart und die ganze Zeit nur irgendwelche Gebete erhört oder eben auch nicht. Und das Ding ist, weil er aber so viele Gebete bekommt, sucht er sich immer nur die raus, die er auch wirklich machen kann. Und er ist halt so verkorkst in diesen Leitlinien drin, dass er nichts physikalisch Unmögliches machen darf. Das heißt, seine Lieblingsmethode, um Sachen hinzubekommen, ist Wind. Das heißt, jemand hat zum Beispiel seine Schlüssel verloren, also versucht er es mit Wind erstmal und dann versucht er die Schneeflocken einzeln über so ein ganz altes DOS-Terminal zu schmelzen. Und das dauert also 8 bis 16 Stunden. Und dann sitzt er da alleine auf diesem Stuhl und versucht halt Leuten dabei zu helfen, ihre Schlüssel wiederzufinden oder ihren Handschuh wiederzufinden und so. Und für ihn ist das total wichtig, aber das bringt in the grand scheme of things natürlich nichts. Und er bekommt dann aber Unterstützung von einer Angestellten von Heaven Inc., die unbedingt ein bisschen mehr bewegen möchte und die unbedingt auch die Erde dann im Endeffekt retten möchte, die auch nur so ein bisschen daran schuld ist, dass Gott auf die Idee gekommen ist, alles zu zerstören. Und jetzt muss ich ganz kurz den Namen nochmal nachgucken, weil damit ich ihn nicht falsch ausspreche. Also, und dann wird unterstützt von Geraldine Wiswanathan. So habe ich mir jetzt das zurechtgelegt. Eine australische Schauspielerin, die fantastisch ist und sie ist eigentlich die Protagonistin, die alles zusammenhält, weil sie kommt nach unten und sagt, ja, das ist doch total bekloppt. Hier zum Beispiel die Leute, die wünschen sich Wasser, also tippe ich einfach mal einen Regen. Und da kommt halt, dann kriegen die Wasser, aber gleichzeitig wird halb Asien überschwemmt. So that's not good. Und eine Menge Leute sterben und die Serie geht so ein bisschen so schwarzer Humormäßig damit um, dass sie immer einem Newscaster folgen, der halt diese ganzen schrecklichen Nachrichten vorlesen muss, die passieren aufgrund deren Fuck-Ups. Und sie ist quasi die Loose Cannon und Daniel Radcliffe wiederum ist der total timid, der Play-by-the-Rules-Guy. Und sie kriegen noch Unterstützung durch ein paar andere. Und das ist eine, die wachsen quasi daran, dass sie Gott zu einer Wette zwingen und sagen, wenn sie nur ein Gebet beantworten können, was an sich als nicht beantwortbar gilt, dann haben sie es geschafft und die Erde wird nicht zerstört. Und Gott sagt, ja, alles klar. Aber wenn du es nicht schaffst, wird die Erde zerstört und du musst diesen Wurm essen. Und dann denken alle, du bist ein Wurmesser. Und das ist der Humor, den Gott so ein bisschen hat, weil Gott ist innerlich eigentlich ein totales Kind. Und das ist total traurig. Zum Beispiel, er hat so einen Personal Assistant und immer wenn er den Raum verlässt und ihm irgendwelche Aufgaben gibt, geht halt der Personal Assistant, der gespielt wird von Karan Soni, der einen totalen tollen Job macht, diesen etwas angewiderten, aber total kompetenten High-Level Associate zu spielen. Und jedes Mal, wenn er halt rausgeht, sagt halt Gott zu ihm, hey, love you, guy. Und er dreht sich nur um so, okay. Und geht jedes Mal raus. Das ist immer so traurig, weil ihn dir halt stehen lässt in diesem riesigen Büro, wo Gott halt alles Mögliche macht. Er sucht sich dann irgendwann, also Gott sucht irgendwann einen Propheten zum Beispiel, der halt nicht sein Prophet sein möchte. Und Gott ist dann ein bisschen wie so ein Stalker-Ex-Boyfriend und zerstört sein Haus und so weiter. Einfach nur, weil er nicht mit ihm reden möchte. Und in diese Richtung geht halt das immer weiter. Das heißt, die Serie hat einen extrem dunklen Humor und ist aber auch an diese Wette gekoppelt. Das heißt, sie versuchen dann zwei Leute zusammenzubringen und das halt über verschiedenste Weise. Sie versuchen dann den Drink zu spiken, sie versuchen sie über Unwetter zusammenzubringen und so eine verschiedenen Geschichten. Einer meiner Lieblingsparts ist, das ist ein kleines Gebet, was erhört werden soll, wo Daniel Radcliffe als Craig versucht, einen verlorenen Handschuh wiederzufinden und dann halt über Stunden da sitzt und einzelne Blätter wegweht, weil man sieht die ganze Zeit nur einen Typen, der sagt, oh nein, wo ist nur mein Handschuh? Ich wünschte, ich würde meinen Handschuh finden. Und es geht halt die ganze Folge durch. Und am Ende schaffen sie es quasi, das letzte Blatt wegzuschieben und er findet diesen Handschuh. Und dann sagt er, mein Handschuh, so ein Glück. Und zieht eine Maske runter und nimmt eine Pumpgun und überfällt halt irgendeinen Laden. Und danach und danach kommt der News-Anchor und sagt halt, 5 sind gestorben bei dem schrecklichen Banküberfall. Trotz intensiver Polizeiarbeit konnte niemand ermittelt werden. Es schien so, als würde er Handschuhe tragen, um nicht erkannt zu werden. Und diese Art von Misdirection gibt es halt so unglaublich oft. Und das Ganze basiert auf einem Buch von einem amerikanischen Comedy-Writer. Ich muss kurz nachgucken. Simon Rich? Ja, Simon Rich, genau. Und der hat auch noch eine Kurzgeschichte geschrieben, darauf basiert die zweite Staffel, die spielt er im Mittelalter. Das heißt, alle haben komplett andere Rollen. Steve Buscemi zum Beispiel spielt dort auch, aber nicht als Gott, sondern als er sammelt halt Scheiße von der Straße auf und versucht, dass seine Tochter halt auch ins Familienbusiness einsteigt. Und die Tochter wird halt wieder von Geraldine Viswanathan gespielt.
Wie kommt es denn zu dem Bruch, wenn ich fragen darf, von der ersten zur zweiten Staffel?
Es gibt keinen Bruch. Es ist einfach, die erste Staffel ist eine in sich selbst geschlossene Geschichte.
Okay.
Und die zweite Staffel fängt einfach neu an. Es ist so wie eine Black Mirror-Folge. Du guckst die erste und dann guckst die zweite. Sie haben nichts miteinander zu tun tatsächlich. Die zweite Staffel heißt halt Miracle Workers Dark Ages. Und dann geht es halt überhaupt nicht mehr um Gott, da geht es halt ums Mittelalter. Und dann kommen halt andere Probleme, die Charaktere haben. Also sie wollen halt, das Ding ist, sie wollen halt eigentlich trotzdem Gutes tun irgendwie. Zum Beispiel in der zweiten Staffel ist Daniel Radcliffe der Chauncey, das ist der Sohn des Lordes dort. Und der Lord ist halt sehr, sehr blutrünstig und er ist halt überhaupt nicht so, er ist halt super inbred. Und halt überhaupt, also unter seinem Bild steht Chauncey the und dann ist einfach nur so ein Leerzeichen da, weil sie nicht wissen, wie sie ihn nennen sollen. Und dann irgendeinem Punkt trifft er sich aber halt mit Geraldine und sie sagt, hey, you know what, you're pretty cool. Und er ist halt super happy, weil das erste Nette, was zu ihm gesagt wird, also hat er sich Chauncey the pretty cool genannt. Und sie haben halt eigene Probleme da, wie zum Beispiel, dass der Vater, der halt Shit-Shoveler ist, dann auf eine Shit-Shovel-Convention geht. Und dann kommt halt ein Typ in einem schwarzen Overall und sagt, this will change everything. Und er stellt halt The Hole vor, was einfach halt ein Loch im Boden ist, wo die Leute halt ihre Exkremente reinlegen können. Und plötzlich hat er keine Arbeit mehr. Und es wird dann und will sich auch nicht weiterentwickeln. Und es wird dann so aufgelegt, dass er mit Hilfe seiner Tochter halt sich Hole Maintenance als Zweitberuf zulegt und dann halt die Löcher wartet und von Schlangen befreit. Und das ist eine sehr, sehr coole Art, Geschichten zu erzählen. Die sind sehr, sehr witzig, das ist eher so Slice of Life eigentlich, Stories, auch in der ersten Staffel, weil die Leute trotzdem einem gewissen Arbeitsrhythmus immer noch nachgehen. Und es macht einfach sehr Spaß. Die Leute haben tolle Chemie miteinander, die Witze sind wirklich fantastisch und funktionieren gut und die Folgen sind nur 20 Minuten lang oder so.
Das ist für mich ja mittlerweile ein Argument.
Ich war?
Gut. 20 Minuten, denk gut.
Und ich meine, momentan, also die zweite Staffel läuft gerade noch. Momentan gibt es, glaube ich, insgesamt, die erste Staffel hat, glaube ich, 7 Folgen. Die zweite soll, glaube ich, 10 haben. Mhm. Also ist total schnell durchgeguckt auch und es hat mich einfach super happy gemacht, einfach diesen verzweifelten Steve Buscemi aus der ersten Staffel zu sehen und in der zweiten Staffel ist er halt super zufrieden einfach mit sich selbst, er ist super im Reinen mit sich, weil er halt eine ehrliche Arbeit macht und total happy mit allem ist und das ist total interessant, diese Charaktere zu sehen und ich persönlich, ich mag es total, Danny Radcliffe zu sehen in diesen Rollen, weil er nimmt sich halt selbst überhaupt nicht ernst, er kann diese abgefuckten Rollen halt richtig gut spielen. Und in der ersten ist er halt dieser Social Loner und in der zweiten ist er dieser Inbred, unfähig irgendwas. Er hat jemanden, der ihm quasi einen Löffel hält, weil er nicht selber Suppe essen kann und sowas. Und dafür ist er einfach fantastisch. Steve Buscemi ist sowieso fantastisch in allem, was er tut. Und in den meisten Fällen wird es aber wirklich von Geraldine Wiswanathan getragen. Ich kann diesen Nachnamen leider nicht aussprechen, es tut mir sehr leid. Weil sie einfach unglaublich down to earth ist und unglaublich guter Sympathieträger ist. Und da sind diese ganzen weirden, überzeichneten Charaktere. Und ja, sie ist auch Loose Cannon und also auf jeden Fall verantwortlich für eine Menge der Scheiße, die passiert. Aber du bist trotzdem gerne bei ihr dabei und bist trotzdem gerne auf ihrer Seite. Und das macht's für mich, trägt es für mich durch diese Anthologie auch durch die zweite Staffel.
Hast du uns schon gesagt, wo wir das gucken können?
Es ist eine TBS-Serie, also in Deutschland gerade nicht God so richtig.
I know, right? Buscemi, so, dammit.
So richtig. Cool, schön. Dann Great News heißt das Ganze. Ihr seid findige Menschen, ihr hört schließlich den Nerd-Feuilleton. Das bedeutet, ihr seid nicht auf den Kopf gefallen, ihr werdet Wege und Mittel finden. Wir
genau,
vertrauen
das Ganze
euch.
Hieß Miracle Workers, aber sonst absolut bei dir, Lele.
Habe ich was anderes gesagt?
Ja, du hast Great News gesagt, aber das können wir auch noch mal
Great News gesagt. für Great News gilt das Gleiche wie für Miracle Workers.
Man das Ganze heißt Star Wars Episode 3 und
ja, man könnte meinen, es ist Great News, dass wir über Miracle Workers gesprochen haben. Ich würde direkt weitermachen mit einer Serie, die auch 20 Minuten Folgen hat und nur 8 Folgen, glaube ich. Die da heißt I Am Not Okay With This. Da geht es um Sid. Sid ist eine Teenagerin, Agerin, die immer mal wieder mit Wutausbrüchen zu kämpfen hat und deswegen von der Schulpsychologin ein Tagebuch bekommt, in dem sie sich mal so richtig aussprechen soll. Und das tut sie auch und das ist quasi diese Serie, in der erzählt sie davon, dass ihre beste Freundin Dina, von der sie nicht ganz weiß, warum sie mit ihr befreundet ist, weil Dina eigentlich viel zu cool ist für Sid, die hat jetzt einen Freund, den Brad, der ist der Football-Darling und Brad und Sid, das funktioniert nicht so wirklich und dann ist da ihr Vater, der hat sich vor kurzem er hängt im Keller und dementsprechend ist es in der Familie gerade nicht sehr ideal. Die Mutter arbeitet die ganze Zeit extra Schichten im Diner und ist deswegen auch nicht zu Hause und Teenager Sid und Mutter vertragen sich eh nicht so gut. Und dann ist da noch der kleine Bruder, den sie sehr liebevoll Goop nennt, der mit der coolste in der ganzen Show ist, der natürlich einfach ein Kind ist und deswegen da nochmal anders auf die Sache raufguckt. Und sitzt sie also zusammen mit Dina und benanntem Brad im Diner und Brad fängt an, Sachen zu erzählen und zu labern. Und Sid ist ein bisschen sauer, weil sie eigentlich mit Dina alleine rumhängen wollte. Und es endet damit, dass Brad sehr starkes Nasenbluten hat. Und da überlegt sich Sid, ob sie das vielleicht war, die ihm das Nasenbluten verpasst hat.
Und, fuck you, Brad. Ich hasse Typen, Brad heißen. Brad und Matt.
Und muss dann und guckt dann,
non-taken.
Ob sie denn
Matt mit D.
Ah, okay, ja, yeah, sure.
Und guckt dann, ob sie das war und was da überhaupt los ist mit ihr. Und diese Vorfälle häufen sich. Und genau. Und dann gibt es da noch den sehr coolen Kumpel Stan, der ist ein bisschen weird, aber mit dem freundet sie sich an. Genau, und es ist dann ein so ein bisschen so ein Teenie-Abenteuer in Richtung, so wie ich habe vorhin gesagt, so eine Mischung aus Matilda und Carrie, insofern als dass es irgendwie auf großes Drama hinausläuft und auf Eskalation. Man sieht auch schon im Trailer, dass sie durch die Stadt läuft und mit Blut überströmt ist. Und ich habe die ganze Zeit an Matilda gedacht, weil bei Matilda ist es ja so, dass sie diese Fähigkeiten hat, weil sie nicht ausgelastet ist oder weil es einfach Sachen gibt, mit denen sie nicht umgehen kann. Genau. Und was es genau ist, dafür müsstet ihr dann halt die Serie gucken.
Okay, aber es sind schon ihre Kräfte, richtig?
Ja.
Okay, und jetzt versuch nur mich durch die Serie zu führen. Ich meine, in welche Richtung geht's weiter? Wird sie sich eine Unterhose über ihre Hose anziehen und eine Unterhose übers Gesicht und dann Verbrechen bekämpfen? Oder also ist es weiterhin so Slice of Life-ig, dass sie halt sagt, dang, ich will nicht, dass meine beste Freundin mit ihrem doofen neuen Freund rumhängt?
Erstmal ist sie sich unsicher, ob sie das tatsächlich ist. Also es gibt so Vorfälle, wo Sachen passieren und sie denkt irgendwann erst, dass sie sich das einbildet und dann ist sie irgendwann sicher, dass sie das ist. Und dann gibt es eine sehr schöne Szene, wo sie zusammen mit Stan da sitzt und Stan holt so einen Stapel Comics raus und geht eine Origin-Story nach der anderen durch, in der Hoffnung rauszukriegen, welche denn jetzt ihre ist. Und genau, und dann versuchen sie rauszukriegen, was eben diese Sachen triggert und damit umzugehen. Ja.
Und das trägt sich durch die ganze Staffel.
Und das begleitet die Staffel. Aber daneben ist es eben dieses eher auch ganz klar das soziale Umfeld. Dann ist es irgendwie, dann läuft es mit Brad und Dina mal nicht so gut. Und dann gibt es eine Homeparty und Prom natürlich am Ende und so. Das begleitet sehr viel.
Ich habe so ein bisschen Schiss, was Größeres anzufangen. Ist es sowas, wo man sagt, alles klar, das ist jetzt so ein Teenie-Drama, so wie Riverdale und es wird sich jetzt über 18 Staffeln ziehen, oder ist es eine Geschichte, die in sich self-contained ist? Oder vielleicht ein bisschen self-contained ist?
Sie ist jetzt nicht so dramatisch wie Riverdale. Also es ist deutlich mehr down to earth. So keine, die Charaktere sind weird, aber es gibt jetzt niemanden, der irgendwie, nein, es hat keine Riverdale-Ausmaßen. So. Es gibt bisher nur eine Staffel, es ist auch noch nichts anderes angekündigt, soweit ich weiß, und es basiert auf einem in sich, glaube ich, abgeschlossenen Comic, oder davon gibt es nur einen Teil, so. Das derselbe Mensch, Charles Forsman, der auch schon The End of the Fucking World gemacht hat, ist auch dasselbe Team, was jetzt diese Serie gemacht hat, das auch schon The End of the Fucking World gemacht hat. Man kann die Serie durchaus als in sich geschlossene Sache betrachten, so. Sie haben sich das aber auch so gemacht, dass sie weitermachen könnten, wenn sie wollen. So, es geht das beides. Das mag
ich sehr.
Finde ich zumindest, dass beides geht. Und es ist in keiner Weise irgendwie so groß angelegt. Also die gehen nie aus ihrer kleinen Stadt raus. Es bleibt bei diesem sehr kleinen Cast. Und war für mich einfach super sympathisch. Also die Art und Weise, wie die Leute miteinander reden, wie sie miteinander befreundet sind, ist total cool. Also diese Freundschaft zwischen Stanley und Sid ist total cool, auch wie die sich entwickelt. Der kleine Bruder ist der Hammer. Und auch, also generell, das Hin und Her zwischen den einzelnen Charakteren ist sehr, sehr cool gemacht.
Okay. Kannst du es vergleichen mit einer anderen Serie?
Schwierig. Also, ich jetzt gerade nicht, nein. Ich weiß nicht, du hast ein paar Folgen gesehen, oder?
Ich habe zwei Folgen gesehen davon, ja.
Ja. Was denkst du?
Es ist für ich fand es schwierig, mit der Serie nicht so richtig. Ich fand es ein bisschen wie eine, ich sag jetzt, ich will nicht sagen Anfang oder eher der Ernste, aber an sich war es das. Aber nicht weniger enjoyable als halt eine Version von Juno, aber mit Superkräften. Aufgrund der Art, finde ich, wie die Charaktere geschrieben sind und wie die Charaktere sich verhalten und miteinander interagieren, fand ich das relativ passend. Ja. Ich finde es nicht so deprimierend wie End of the Fucking World.
Nee, das, ja,
also, ist es auch. Allein schon, weil das Thema nicht so deprimierend ist.
Genau, ja. Also es hat diese, es hat einen, es geht durchaus um ernste Themen, es geht eben um Depressionen, es geht um diese Wutsache, um so ein Erwachsenwerden und auch alleine sein, es geht um diese fehlerhafte Kommunikation zwischen Tochter und Mutter und so eine Sachen. Aber dadurch eben auch, dass die Folgen jeweils 20 Minuten lang sind, fand ich nie, dass es so in die Länge gezogen wird auf eine Art und Weise, die irgendwie unangenehm ist. Also alles bekommt Zeit, um da zu sein, aber nie irgendwie, dass du denkst, ja okay, das ist jetzt die dritte Folge nacheinander, wo sie sich mit ihrer Mutter streitet und irgendwie wäre cool, wenn nochmal was anderes passiert, sondern die Sachen passieren zwar, sind aber immer eingewoben in andere wichtige Sachen und haben mich damit nie gestört. Und einfach dadurch, dass es nicht so lang ist, war es, fand ich total cool zu gucken. Ich habe es nicht am Stück geguckt, sondern so ein bisschen aufgebrochen. Ich glaube, an 3-4 Abenden habe ich das geguckt und es war für mich total angenehm eigentlich.
Aber ich habe jetzt von mehreren Leuten schon gehört, dass die Serie stark anfängt und dann ziemlich nachlässt im Laufe der Staffel, gerade zum Ende hin. Hast du das auch so empfunden?
Würde ich jetzt so nicht sagen. Also für mich jetzt nicht. Es ist halt einfach, ich glaube, dass dieser Eindruck kann deswegen entstehen, weil einfach die Art und Weise, wie die Charaktere miteinander umgehen, am Anfang sehr viel mehr Platz hat, weil eben noch Sachen noch nicht so ernst sind. Und zum Ende hin der Staffel werden die Sachen einfach ernster und es ist weniger Platz für Banter. Also und dadurch viel, was den Anfang der Serie ausmacht, ist eben zum Beispiel, wie Sid und Stan miteinander reden. Und dafür ist dann irgendwann einfach nicht mehr wirklich Platz. So, weil eben Shit passiert. So. Beziehungsweise einfach, weil dieses soziale Drama stärker wird. So. Und ich kann total verstehen, wenn Leute dann sagen, hey, eigentlich, also bin ich hier, weil die Charaktere cool sind und ich weiß, sehen will, dass sie sich miteinander unterhalten und nicht wie mehr Drama passiert und dann ist auch die hintere Hälfte halt nicht mehr das, was die erste Hälfte ist, aber ich finde sie trotzdem gut.
Okay. Ich weiß nicht, ob du mich damit jetzt motiviert hast, weiterzugucken. Ich habe die ersten zwei Folgen gesehen und dachte so, ha, neat. Und dann habe ich es weggelegt und war voll zufrieden damit, ehrlich gesagt.
Aber ich meine, gleichzeitig könntest du auch sagen, okay, wenn du mal einen Abend hast, wo du gerade durch Netflix durchscrollst und 2,5 Stunden hast, dann kannst du dir das auch einfach angucken und dann bist du durch. So.
Das ja, ist. Ja, I guess. Nowhere to be right now.
Ja.
Clemens, wie sieht es bei dir aus? Hat dich die Serie jetzt gehypt?
Gehypt noch nicht. Ich habe aber Bock, mir die ersten Folgen mal anzugucken und zu schauen, wo das hingeht.
Ich meine, ich verstehe auch nicht so richtig, warum ich nicht gehuckt bin davon. Weil ich finde diese Juno-artigen Dialoge total toll. Und es geht so ein bisschen um Superhero-Stuff und um Mind-Powers. Aber aus irgendeinem Grund lockt mich die Serie nicht so richtig. Und ich kann meinen Finger nicht drauflegen.
Das ist ja, it's weird. Ist ja auch voll okay. Also es ist ja auch voll gut, dass dich nicht jede Serie lockt, weil dann wirst du überhaupt nicht mehr, was du mit dir tun sollst.
Gucken. Alles gucken. Natürlich.
So. Aber ja, ich meine, wenn du, sagen wir so, wenn ihr einen Abend habt und wenn es auch okay ist, dass es ein bisschen ein Downer ist, weil End of the Fucking World war auch schon ein Downer und ihr könnt jetzt, das kann man, also von dieser Serie könnt ihr jetzt keinen, es wird nicht ein lebensbestätigendes, alles wird cool, ich habe wieder Vertrauen in die Menschheit werden, sondern irgendwo in der Mitte landen. Aber wenn dafür gerade Platz ist, finde ich, dann ist es eine absolut kompetente Serie. Ich finde jetzt nicht, dass es so dieses obere Ding ist von, oh mein Gott, das muss man unbedingt gesehen haben, aber es ist einfach solide, eine solide, gute Serie, finde ich. So, da würde ich sie so einordnen.
Okay.
Und die Musik ist großartig. Also sowohl die Rocksongs oder Popsongs, die sie so explizit wählen, aber auch dann, wenn Sid so sauer wird, dann wird es musikalisch immer ein bisschen aufgearbeitet. Die arbeiten da viel so mit Drums, dass du so merkst, dass da spielt dann irgendjemand im Hintergrund Schlagzeug und du merkst, okay, jetzt geht's langsam los. Und das ist ziemlich cool gemacht.
Oh, okay, also so Birdman-mäßig Schlagzeug oder?
Nee, nicht so viel. Okay. Nicht so doll, aber mir ist es ein, zweimal aufgefallen, dass eben so ein, dass ein ganz normaler Schlagzeugtrack genutzt wird, um so ein bisschen Stimmung zu machen. Das fand ich einfach okay. Cool.
Ja, sowas ist nice, stimmt.
Genau. Ja, das ist I Am Not Okay With This. Serie läuft bei Netflix und ist dort in Gänze erschienen. Es sind 7 Folgen. Bisher gibt es nur eine Staffel. Ich möchte sie empfehlen. Es gibt auch einen Comic dazu, der ist von Charles Forsman. Der ist bei Fantagraphics erschienen. Und auch wenn die meisten Läden gerade nicht aufhaben, es gibt einen großen Laden, der hat auf. Der hat den auch, soweit ich weiß. Ich empfehle euch trotzdem nicht, dahin zu gehen, aus offensichtlichen Gründen. Und sonst könnt ihr den einfach über den Comicladen eurer Wahl höchstwahrscheinlich bestellen. Und die schicken euch den dann. Denn so machen die das heutzutage, weil sie sich angepasst haben. So, Maurice.
So.
Letztes Mal, als wir uns gesehen haben, hast du gesagt, du warst bis 4 Uhr morgens wach, weil du Videospiele gespielt hast. Du hast nicht etwa irgendwie einen MMO gespielt oder so, sondern du hast ein Kartenspiel gespielt, was ich ein bisschen weird finde.
Fair enough.
Was hast du denn da gespielt?
Ich habe Slay the Spire gespielt.
Heißt es also, du stehst mit einem Schwert vor einem Turm und schlägst auf den Turm ein und versuchst, den Turm zu slayen.
Genau, ich werfe Karten drauf. Das ist
der. Ah, okay.
Also Slay the Spire ist ein roguelike Deck-Building-Game, worunter ich mir überhaupt nichts vorstellen konnte. Und deswegen übersetze ich das jetzt einfach mal. Also es ist Deck-Building im Sinne von, es gibt ein Kampfsystem. Das Kampfsystem wird aber nur über Karten ausgetragen. Und es ist roguelike, weil wenn du stirbst, wenn du also deine ganzen Lebenspunkte verlierst, startest du wieder ganz unten beim Turm und musst nachher neu nach oben. Und das ist alles prozedural generiert. Das heißt, die Kämpfe sind immer anders oder die Encounter sind immer anders. Und auch die Bossfights sind immer so ein bisschen was anderes. Und es ist nicht ganz klar, was für Karten du dazu bekommst und welche Strategie gerade sinnvoll ist. Es gibt eine Auswahl an Charakteren. Je länger du spielst, desto mehr Charaktere schaltest du frei. Bis zu 4 Charaktere gibt es da gerade. Und jeder hat eine besondere eigene Fähigkeit. Ich versuche es einfach mal zu erklären an einem. Der eine zum Beispiel, der ist so, der zieht am Anfang einfach 2 Karten mehr. Was an sich nicht groß anders ist, aber er hat zum Beispiel auch andere eigene Karten, also wie andere eigene Karten, von denen er auswählen kann, wo er öfter zum Beispiel Feinde vergiftet oder besser Karten ziehen kann oder Schwäche und bestimmte andere Schadenseffekte zufügen kann. Und ich sage jetzt Kartenspiel, und Kartenspiel ist jetzt aber im weitesten Sinne, es ist nicht so ein Top-Down- Magic the Gathering Hearthstone Kartenspiel, also das überhaupt nicht. Es ist eher so, dass du siehst die Charaktere von der Seite und du siehst dann die Gegner, und die Gegner haben dann irgendwas vor, wie zum Beispiel, sie wollen dich angreifen oder sie wollen sich selber verteidigen. Und das siehst du, und du kannst darauf reagieren für den nächsten Zug. Und du selber ziehst dann 5 Karten oder 7 Karten oder wie auch immer, hast eine gewisse Anzahl von fester Energie, und die Karten sind was total Simples, wie eine Energie ausgeben und dafür kannst du angreifen und 7 Punkte Schaden machen. Oder aber du schützt dich. Oder aber du schützt dich ein bisschen mehr, musst dafür aber eine andere Karte abwerfen. Und das ist ein total einfaches System. Also es gibt ein Mini-Tutorial, aber das brauchst du wirklich nicht. Es ist total einfach, weil es nicht viele Werte gibt, die du im Kopf haben musst. So, oh shit, was muss ich jetzt machen? Und wie viel Energie habe ich denn noch? Und so, überhaupt nicht. Also da war Hearthstone zum Beispiel oder vor allem Magic viel schwieriger hinzubekommen. Das ist total simpel. Und nach 2 Runden hast du das Ding einfach drauf. Und immer wenn du Gegner besiegst, hast du eine Option, welchen Pfad du weitergehst zum Beispiel. Die Pfade spalten sich dann immer ab und kommen wieder zusammen. Und die meisten Pfade sind einfach Begegnungen mit Monstern oder Begegnungen mit Elite-Monstern. Die sind dann schwieriger zu besiegen. Und dann kriegst du am Ende aber noch ein Item, ein Relikt, was deinen Kampf verändert. Wie zum Beispiel halt, dass du mehr Karten ziehen kannst oder dass du mit mehr Energie startest. Und es ist aber auch eine Möglichkeit, dass du bestimmte auf dem Weg nach oben dann bestimmte Encounters hast, die halt mit Kämpfen nichts zu tun haben, sondern eher sowas wie, dass dir jemand anbietet, dass du eine bestimmte Droge ausprobieren kannst, und wenn du die ausprobierst, dann verlierst du halt eine gewisse Anzahl von ständigem Leben, und dafür kriegst du aber eine Karte oder du kriegst ein Relikt dafür, was dich stärker macht. Also es ist meistens sowas, dass du genau abwägen musst, genau wie in den Kämpfen auch. Das ganze Spielprinzip ist auf Abwägen und auf Kompromissen eigentlich aufgebaut. In den Kämpfen musst du überlegen, schütze ich mich mit meiner letzten verbleibenden Energie oder greife ich lieber an? Beende ich lieber schnell den Kampf oder versuche ich ihn so lange wie möglich rauszuzögern und mich dabei zu schützen, damit ich so weit wie möglich mein Leben erhalte, weil das Leben wird nicht ohne weiteres aufgefüllt auf dem Weg nach oben auf diesem Turm. Und ich habe jetzt aktuell 30 Stunden in diesem Spiel und es ist einfach grandios, weil es hat nicht wirklich ein Ende. Du spielst halt das durch, du erreichst dann auch an irgendeinem Punkt, wenn du Glück hast und strategisch spielst und die richtigen Karten hast, auch die Spitze von diesem Turm. Und dann fängt es halt wieder neu an. Du schaltest ein paar neue Karten frei für dein Startdeck und dann fängt es wieder von vorne an. Und du sprichst mit einem großen, vieräugigen Geisterwal, ob du irgendwelche Modifikationen dazu haben möchtest, wie zum Beispiel mehr HP am Anfang oder du tauschst dein Startrelikt gegen ein anderes oder sowas. Und dann fängst du den gleichen Aufstieg wieder an. Und das ist so ein richtig geiles Spiel, was du nebenbei spielen kannst, wo du aber auch deine gesamte Konzentration drauf setzen kannst und es einfach bis in die Nacht rein spielen kannst. Es ist wirklich fantastisch. Es ist ein Spiel, was 95% gutes Gameplay ist. Also rundenbasiertes gutes Gameplay. Und sowas habe ich so ein bisschen gewartet. Und 5% so ein bisschen Story. Vielleicht. Und gute Grafik. Also die Grafik ist in Ordnung. Das ist so eine 2D. Es ist sehr stilisiert, aber es sieht cool aus. Sie haben ganz coole Charaktere, aber nichts, was jetzt, wo man sagen würde, boah, das ist aber ein toller Artstil oder so. Also sowas gar nicht. Es ist wirklich, es geht größtenteils auf dieses Gameplay, auf dieses Deckbuilding, auf dieses, du kannst relativ leicht sterben und so. Und darauf muss man Bock haben, auf jeden Fall. Und wenn man darauf aber keinen Bock hat, dann ist es eher nicht so. Für mich war es, ich kann es am ehesten beschreiben, es ist der angenehmste Part von Hearthstone, von Blizzard, nämlich die Singleplayer-Experience, wo man einfach selber ein Deck bauen kann und nach jedem Kampf eine Auswahl von Karten bekommt. So ist es da ja auch. Und wenn man halt stirbt, fängt man wieder beim Gegner Nummer 1 an. Und das ist der beste Part daraus, gepaart aber mit ich muss nicht Hearthstone spielen. und das ist eine tolle Kombination, sage ich euch. Das ist wirklich toll. Und das Spiel ist jetzt auch schon eigentlich ein bisschen alt. Es ist 2017 im Early Access rausgekommen. 2019 ist es dann quasi komplett released worden. Und das war im Humble Bundle drin. Also so bin ich da rangekommen. Ich hatte es vorher gar nicht so auf dem Schirm. Und es ist wirklich sehr, sehr gut. Und ich finde, es ist ein sehr gutes Gameplay mit genug Abwechslung, dass es einem wirklich eine Weile noch reizt. Ich habe immer noch, juckt es mich so ein bisschen in den Fingern, noch weiterzumachen.
Nice.
Konnte ich euch dafür begeistern?
Ich habe Bock, aber ich frage mich immer noch, ich bin immer so ein bisschen Mensch, der bei Roguelike-Spielen manchmal auch wieder runterfällt, weil ich dann richtig hart gearbeitet habe und alles cool ist und dann kommt ein so ein Ding, schlägt mir voll in die Fresse und dann muss ich alles normal machen.
Ja, verstehe ich total. Geht mir zum Großteil auch so. Und zum Beispiel sowas wie Crypt of the Necrodancer hatte ich sehr oft sowas, wo ich gesagt habe, ich habe keinen Schritt nach vorne gemacht. Ich habe nichts Neues gesehen. Ich bin einfach beim selben Gegner nochmal gestorben. Voll doof. Und das gibt's da nicht so richtig, weil die Wege so verzweigt sind, dass du zum Beispiel relativ leicht auch einfach nur Non-Kampf-Encounter, also zum Großteil Non-Kampf-Encounter nehmen kannst, wenn du ein bisschen vorplanst. Oder sogar wenn du halt sagst, okay, nee, ich will nicht nachdenken, ich will einfach nur immer auf die Fresse hauen die ganze Zeit, kommst du trotzdem relativ weit.
Ja.
Je nachdem, ob du die Charaktere an sich verstehst. Es gibt zum Beispiel einen Charakter, der ist ein Roboter. Und seine spezielle Fähigkeit ist, dass er kleine Orbs, also so eine Elementar-Orbs um sich rum versammelt. Und du hast dann Karten, die zum Beispiel einen Blitz-Orb erstellen, der jede Runde einmal angreift. Was du also machen kannst, das wird dir auch relativ schnell klar, du sammelst einfach diese Orbs und dann musst du jede Runde einfach deine ganze Energie nur dafür aufwenden, dich zu schützen, weil die Orbs halt extrem viel Schaden machen mit der Zeit. Das ist zum Beispiel eine coole Mechanik, aber wenn du, wie ich am Anfang, diesen Charakter nicht verstehst und die ganze Zeit nur sagst, ja, ich hau einfach rauf, habe ich mit dem letzten ja auch gemacht, dann klappt das nicht, dann wird es nicht. Aber du findest sehr schnell einen eigenen Stil, so ging es mir zumindest damit. Und ansonsten gibt es eine sehr coole Community darum. Ich weiß, man will keine Hausaufgaben dazu machen und ich würde sagen, das muss man bei dem Spiel auch nicht. Mhm. Aber man kann auch nicht erwarten, dass man jede Strategie und jeder Charakter einem einfach zufällt. Aber es gibt leichter zu spielende Charaktere, mit denen man anfängt, und schwieriger zu spielende Charaktere, die später kommen.
Ja.
Es gibt zum Beispiel einen Charakter, der verschiedene Stances hat, die mehr Schaden oder weniger Schaden machen oder mehr Energie und weniger Energie geben. Und der ist zum Beispiel, der wird als letztes erst noch freigeschaltet und der ist ein bisschen komplexer. Macht aber viel Spaß, weil man da verschiedene Strategien ausarbeiten kann, die die anderen halt nicht haben.
Hm. So. Okay, cool. Wo kriege ich das Spiel?
Bei allen sortierten Computerspiel-Online-Plattformen. Also Slay the Spire gibt es eigentlich überall. Ich empfehle immer bei istthereanydeal.com zu gucken, ob es gerade günstiger gibt. Ansonsten, wenn ihr die den First-Party-Publisher unterstützen wollt. Das Ganze wurde von Humble Bundle auch rausgegeben. Ist, glaube ich, momentan kostet 20 Euro oder so, war aber auch schon mal für 8 Euro im Angebot.
Okay, cool, schön. Gibt es sonst noch Sachen, die gerade wichtig und relevant sind? Sonst sind wir eigentlich durch.
Wichtig und relevant, ich warte auf meinen Nintendo Switch mit Animal Crossing. Denn heute am 20. kommt Animal Crossing.
Ja, ja, ja. Twitter ist voll von Leuten, die gerade voll dabei sind.
Ich würde noch sagen, wenn ihr einen Netflix habt, kann ich euch noch Happy Mary Whatever ans Herz legen. Das habe ich vor kurzem geguckt. Ist aber auch nur eine Staffel, wenn das was für euch ist.
Sagt mir gar nichts.
Sonst nicht?
Nee, ist gut.
Ja, das ist halt Matt, der zum ersten Mal zu Weihnachten mit seiner neuen Freundin deren Familie kennenlernt. Und er merkt halt recht schnell, dass alle Menschen, die angeheiratet sind in dieser Familie, so einen kleinen Club haben, der sich immer draußen vor der Tür trifft. Sie nennen sich die Outlaws. Weil die Familie einfach bekloppt ist. Und sie versuchen einfach 10 Tage Weihnachten zu überleben. Und das ist die ganze Staffel. Das ist ziemlich witzig. Sonst, ich weiß nicht, wenn jemand die erste Staffel Carmen Sandiego geguckt hat. Ich habe die zweite geguckt. Die ist nochmal einen Ticken besser geworden. Extrem kurzweilig, war leider auch viel zu schnell vorbei. Kurzer, einfach eingeworfen.
Ja, do with it what you will. Ich würde noch anwerfen, es gibt eine kleine coole Serie, auch ich glaube Richtung Disney und nicht Cartoon Network, die da heißt The Owl House. Sehr schick animiert, geht um ein junges Mädchen, die eigentlich in Ferien fahren soll, aber stattdessen in so einer Fantasy-Welt landet und dann da Abenteuer erlebt. Sehr cool gezeichnet, ein bisschen vom Humor, ein bisschen zu kindisch, aber okay, sehr niedlich. Und
finde die sehr gut. Ich habe auch ein bisschen reingeguckt. Ich kann mich sehr mit Demon King identifizieren. Das ist meine Identifikationsfigur in der Serie.
Das glaube ich sofort. also sehr niedlich. Ich würde außerdem, je nachdem, wann der Podcast rauskommt, machen gerade ganz viele Orte extra Aktionen für Bands oder für KünstlerInnen, denen gerade alles weggebrochen ist. Bandcamp zum Beispiel macht am Freitag, den 20. März, den kompletten Tag, geht alles, wenn man sich da Musik kauft, kriegt Bandcamp quasi seinen Cut nicht, sondern gibt den Cut direkt an die Bands weiter. Das heißt, das Geld, was man da ausgibt, geht auch genau so an die Bands. Das möchte ich euch also sehr empfehlen, wenn ihr irgendwie schon länger mal überlegt habt, hey, ich kaufe mir ein bisschen Musik, weil für manche Bands ist es, wenn ihr dann einmal so ein Album bei Bandcamp kauft, ist es so viel, wie die in einem Jahr bei Spotify verdienen und das lohnt sich dann ja doch schon ein bisschen. Und generell sich mal umzugucken, gibt gerade ziemlich viele, also ich glaube, Adobe macht viele Sachen, die ein bisschen entweder runtergesetzt sind oder leichter zu bekommen sind. Es gibt einfach gerade viele Möglichkeiten dann doch Menschen, sei es jetzt Menschen irgendwie zu unterstützen, denen gerade alles weggebrochen ist. Und wenn ihr das könnt, dann möchte ich euch das ans Herz legen.
Gut, das hast du sehr schön gesagt, Gela.
Genau. Wir sind zu finden auf dragonseedeverything.com. Ihr könnt, uns ist nichts direkt, ja ein bisschen, aber nicht richtig, naja, ist schwierig. Ihr könnt uns helfen, indem ihr euch unsere Sachen anhört, indem ihr uns schreibt, wenn euch Sachen gefallen oder wenn euch Sachen nicht gefallen, wenn wir einfach von euch hören, wäre das total cool. Wenn ihr uns eine Review bei iTunes da lasst, ist das auch richtig spitze. Und genau, ihr könnt uns schreiben, entweder, was war die E-Mail-Adresse, Clemens? morningwindup@dragonseedeverything.com. Wenn euch das zu lang ist, könnt ihr auch einfach info@dragonseedeverything.com nehmen. Kommt alles bei uns an und wir würden uns total freuen, von euch zu hören. Es gibt eine Reihe cooler Podcasts, natürlich neben diesem hier auf dragonseedeverything.com. Es gibt verschiedene Interviews mit Bands, zum Beispiel seit letzten Sonntag ein Interview mit der Hamburger Band Cascade Lakes, das sehr cool ist. Und natürlich Stutenbiss-Sachen sowohl zum Frauenkampftag, der ja Anfang März war, als auch zum Beispiel zum Thema Isolation und Kleinfamilienchaos. Also je nachdem, was euch mehr entspricht, guckt doch da mal vorbei und schaut, ob ihr was findet, was euch die Zeit versüßt. Ansonsten Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Nehmt Rücksicht, wascht euch die Hände. Überlegt euch vielleicht auch mal das Telefon abzuwischen oder die Tastatur. Es kann nicht schaden. Und an die Menschen, die sich alles Oberflächendesinfektionsmittel auf einmal gekauft haben, möchte ich einen großen Stinkefinger zeigen, weil ich hätte auch gerne welches gehabt. Genau. Habe ich noch was vergessen?
Ich glaube, das war's. Wir sehen uns sonst in 2 Wochen wieder oder für Leute, die gerne nächste Woche einschalten wollen bei Alex Berlin, sind wir im Radio.
Genau. Ihr findet uns auch auf den sozialen Medien, wenn ihr einfach unsere Namen eingebt. Das ist dann einmal Maurice Mathieu oder Clemens Zabel. Wenn ihr meinen Namen eingebt, findet ihr mich nicht. Ha! Ihr müsst andere Sachen eingeben, zum Beispiel bei Twitter Kalle Blomqvist. Aber ich denke, das schafft ihr. Und ihr geht ja eh auf dragonseateverything.com und von da aus ist es alles nicht mehr so schwer.
Wenn ihr Zerstreuung braucht, würde ich noch kurz sagen, ich gebe mir große Mühe mit The Turtle Dojo auf Instagram in den letzten Tagen wirklich viele süße Schildkrötenbilder zu posten.
Oh yeah, you did.
Wenn ihr noch mehr niedliche Tiere wollt, ist auf Twitter gerade, ich glaube, Bring the Flausch oder Flausch the Curve, wo Leute aus dem Homeoffice wirklich niedliche Fotos von all ihren Haustieren posten, die sich extrem darüber freuen, dass ihre Humans zu Hause sind. Also, maybe that's a positive. Guckt da mal rein. Vielleicht kann es euch den Tag
versüßen. Ansonsten eins meiner absoluten Lieblings-Twitter-Sachen in den letzten Tagen war, Zoe Quinn hat gepostet, ich fühle mich ein bisschen deprimiert, zeigt mir eure Lieblingsschwerter, wo Leute einfach ihre Nerd-Schwerter, die sie im Haushalt haben, einfach gepostet haben. Das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht, aus irgendeinem Grund.
Nice. Also genau, und macht euch keinen Druck, wenn ihr euch nicht danach fühlt, irgendwas zu lesen oder irgendwas zu machen. Es ist voll okay. Das ist eine sehr düstere Zeit und wenn euer Kopf jetzt gerade nicht voll dabei ist, irgendwie krassen Scheiß zu machen, dann ist es absolut akzeptabel und es ist voll okay, wenn ihr jetzt nicht zu künstlerischen Hochleistungen auflauft.
Good call, Lele. Stay safe, stay healthy und genau. Wir sehen uns nächstes Mal.
Bis bald.
Macht's gut.